der Schriftsteller, amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Einmal wurde etwas zu früh ein Nachruf veröffentlicht über ihn durch Fake News, wie wir heute sagen würden, dass da jemand gesagt hat, er wäre schon tot. Und er hat gesagt, dass der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben. Und der Bericht über den Tod und das Zusammenbrechen der amerikanischen Gemeinschaft ist auch stark übertrieben.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Zerreißproben in der anglikanischen Kirche? Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, dem anglikanischen Pfarrer Christopher Easthill. Das hier ist mit Herz und Haltung, euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Euer Input zu aktuellen Themen aus Kirche, Glauben, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. König Charles III. Zu Gast bei Papst Leo XIV. Und ein gemeinsames Gebet in der Sixtinischen Kapelle. Die Bilder von Mitte Oktober 2025, die sind um die Welt gegangen. Viele bezeichneten das als ein historisches Ereignis. Was war das Besondere an diesem Treffen? Und was hat das mit der anglikanischen Kirche zu tun? Für Fragen wie diese steht uns und euch heute Christopher Easthill Rede und Antwort. Easthill ist anglikanischer Pfarrer und aktuell auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, ACK. Im Talk mit Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team spricht er nicht nur über die Geschichte der anglikanischen Kirche, sondern auch über gegenwärtige Herausforderungen und Veränderungen. Was etwa hat die Ernennung der ersten Erzbischöfin von Canterbury damit zu tun? Und vor welchen theologischen und strukturellen Fragen steht die anglikanische Kirche? Bevor es sofort losgeht, noch ein paar Infos über unseren Gast. Christopher Easthill ist Jahrgang 1960, seit 2014 anglikanischer Pfarrer in Wiesbaden, seit 2016 Vorstandsmitglied der ACK und seit 2025 deren Vorsitzender. Er hat Germanistik und BWL in Leeds studiert und Theologie studierte er am Virginia Theological Seminary in den USA. 2013 wurde er zum Priester geweiht und anschließend absolvierte er sein Vikariat in München. Christopher Easthill über die anglikanische Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Easthill, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ich bin sehr gern da. Vielen Dank für die Einladung.
In den vergangenen Wochen und Monaten gingen so ein paar Bilder um die Welt, die für unser Gespräch, glaube ich, interessant sind. Da war nämlich Papst Leo zusammen mit König Charles in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan.
Ja, gern. Ich meine, in erster Linie war das ein Staatsbesuch. Es trafen sich ja zwei Staatsoberhäupter, aber zwei Staatsoberhäupter, die etwas Besonderes sind. Bei Papst Leo ist natürlich das Thema Staatsoberhaupt zu sein nur einen ganz kleinen Teil seiner Rolle von der Vatikanstadt. Bei Prinz Charles ist es die, bei König Charles, fällt mir immer noch nicht so, geht mir immer noch so richtig über die Zunge. Bei König Charles ist es die Hauptaufgabe, zeremoniell, aber ist zu einem kleinen Teil auch, hat auch eine Leitungsfunktion für die Glaubensgemeinschaft, also für die Kirche von England, wovon er der weltliche Oberhaupt ist. Das heißt, es haben sich trotzdem auch da zwei Religionsführer getroffen, wie sie sagen, miteinander gebetet, auch an prominente Stelle. Ich musste schmunzeln, da waren viele Schlagzeilen, wo drin stand sowas wie einmaliges Ereignis, das erste Mal nach der Reformation, dass ein englischer König mit dem Papst dort betet. Das wäre auch vor der Reformation nicht passiert, wenn wir ganz ehrlich sind. Also die Könige von England waren nicht wöchentlich in Rom. Und wenn die da gewesen wären, hätten die mit Sicherheit nicht vorne einen Platz bekommen. Also die Einmaligkeit ist schon da. Für mich war das auch ein weiteres Zeichen der Versöhnung, die es gibt. Also erstmal zwischen den beiden Kirchen, römisch-katholische Kirche und anglikanische Gemeinschaft. Aber auch einfach generell die Offenheit, die es heutzutage gibt, um Sachen als Christen gemeinsam zu tun. Und für König Charles ist das Christsein was sehr, sehr Wichtiges. Also das ist wirklich ein Teil seines Lebens und nicht nur, weil es zum Amt dazugehört.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es war in erster Linie mal ein Staatsbesuch. Lassen Sie uns doch mal einen kurzen Blick auf die anglikanische Kirche werfen, die in Deutschland vielleicht vielen gar nicht so bekannt ist. Wir haben hier immer noch eine relativ starke protestantische und eine relativ starke katholische, römisch-katholische Kirche. Wer sind denn eigentlich die Anglikaner? Erklären Sie uns doch mal, was Ihre Religionsgemeinschaft ausmacht und wo Sie sich vielleicht historisch ableiten.
In Deutschland sind wir in der Tat sehr klein. Da haben wir ja nur 17 Kirchen, etwa 2800 Mitglieder über ganz Deutschland. Früher waren wir ein bisschen größer. Also wenn man zurückblickt, vor dem Ersten Weltkrieg gab es über 60 anglikanischen Kirchen in Deutschland. Dann kamen halt zwei Weltkriege dazwischen. Und davon haben wir uns in dem Sinne nicht ganz so erholt. Weltweit gesehen sind wir aber nach der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirchenfamilie die drittgrößte Konfession mit etwa 46, wenn denn die Provinzen, Kirchen, die manchmal identisch sind mit einem Land, mit einem Staat, manchmal mehrere Staaten miteinander verbinden und zig Millionen Mitglieder. Das mit der Zählung ist immer ein bisschen schwierig, weil die Methoden sind nicht gleich. Häufig wird unser Ursprung gelegt, ja, oder in Verbindung gebracht mit einer Scheidung, mit dem Wunsch von Heinrich VIII., einen Sohn zu bekommen, der mit seiner katholischen Frau nicht bekommen konnte, und wo der damalige Papst diese Ehe nicht bereit war zu annullieren. Das wäre aber zu kurz gesprungen. Also wir sagen, also erstens haben wir alle einen gemeinsamen Ursprung, und der liegt natürlich dann auch in der Menschwerdung von Jesus Christus. Aber wir wurden wirklich unsere Ursprünge mehr auf so das 6. Jahrhundert datieren, als Papst Gregorius den St. Augustin, den heiligen Augustinus, damals noch nicht heilig, nach England geschickt hat, nachdem meine eigene Kirche auch benannt ist, um dort das Christentum hinzubringen. Er entdeckte, da waren schon Christen, also die Römer haben schon ein paar übergelassen. Und daraus entstand dann eine gewisse Mischung, eine eigene englische Kirchenart, die damals Teil natürlich der römischen Kirche war, aber trotzdem eine eigene Prägung. Und dann kam die Reformation. Bei uns war die Reformation auch ein bisschen später, also nicht 1517, sondern fing so an 1530, 1540. Es ging nicht über Nacht, es ging sehr langsam. Und ich würde behaupten, dass vielleicht auch aus der Beobachtung dessen, was auf dem Kontinent passiert ist, haben wir wohl das Gefühl gehabt, dass hier und da doch das ein oder andere Baby mit dem Badewasser rausgeworfen wurde. Also haben wir vieles behalten. Also wir haben eine Struktur, die der katholischen Kirche ähnelt, mit Bischöfen, mit Priestern, mit Diakonen. Wir haben Liturgien, die, glaube ich, vielen auch ähnlich vorkommen wurden. Wir haben natürlich auch Unterschiede. Ich habe einen Tag an Ehering, weil ich verheiratet bin als Priester. Und wir haben natürlich Elemente der Reformation übernommen. Und wir haben heute in unserer Kirche, und glaube ich, das ist auch was Interessantes bei den Anglikanern, ist, wir sind eine sehr breit aufgestellte Kirche. Also wir haben Menschen, die sich sehr gut zu Hause fühlen wurden in der römisch-katholischen Kirche, von der Liturgie, auch von ihrer Ansicht des Papstamtes. Und wir haben evangelikale Christen auch bei uns drin. Also das ist eine große Breite, das ist ein Schatz. Das ist aber auch manchmal auch ein bisschen stressig und kann auch manchmal schwierig sein, diese verschiedenen Flügel zusammenzuhalten. Aber letztendlich sehe ich darin, aber auch wenn wir das schaffen, was wir nicht immer tun, sehe ich darin auch eine gewisse Gabe und vielleicht auch ein gewisses Geschenk dann auch für das Christentum, dass man das tun kann in einer Kirche.
Sie haben jetzt gerade von den verschiedenen Flügeln gesprochen, die auch in der anglikanischen Kirche zu Hause sind. Das erinnert mich, gerade wenn ich es medial verfolge, viel auch an Debatten, die wir in römisch-katholischer Perspektive oft auch führen. Also die Frage, wie geht man zum Beispiel mit LGBTQ um? Wie steht es um das Amt der Frau? Das sind ja Fragen, die, glaube ich, viele Kirchen beschäftigen. Und können Sie uns mal so einen Abriss geben, was sind denn gerade bei Ihnen, bei den Anglikanern, so die drängende kirchenpolitischen, theologischen Fragen und wo verorten die Menschen sich?
Sie haben ein paar davon schon genannt. Das Thema Frauen ist weitestgehend bei uns durch. Also gerade in den letzten zwei Jahren haben die letzten afrikanischen Provinzen, die nicht bereit waren, Frauen zu weihen, entweder überhaupt nicht oder nur zum Diakonat, haben das eröffnet und das möglich gemacht, wobei es immer noch die Entscheidung teilweise des Ortsbistums überlassen ist oder der Gemeinde, ob die davon Gebrauch machen. Aber die Möglichkeit ist eröffnet. Es sind, glaube ich, nur noch ein paar kleinere Kirchenprovinzen, hauptsächlich in der Pazifik, die einfach teilweise aus der eigenen Tradition heraus einfach diesen Schritt noch nicht machen können. Heißt aber nicht, dass es überall schon Bischöfinnen gibt. Das wird sicherlich hier und da dauern. Aber dass es generell akzeptiert ist, dass das kein Trennungsgrund mehr sein darf, das ist durch. Hat aber Jahrzehnte gekostet. Also da haben wir, also man kann sogar bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgehen, aber auf jeden Fall so ab 50er, 60er, 70er Jahre war es eine ständige Diskussion. Manche Kirchen haben vorgeprescht, andere fanden es nicht gut, dass einige Kirchen vorgeprescht haben. Und jetzt haben wir die gleiche Situation, ähnliche Situation mit dem Thema LGBTQ, mit dem Umgang mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen, mit Fragen, machen wir Eheschließungen, machen wir Segnungen, sind unsere Ämter für sie offen oder unter welchen Bedingungen? Und da haben wir die Situation gehabt, manche Kirchen sind vorgeprescht, andere fanden es nicht so gut. Und das habe ich auch das Gefühl, dass die Gräben tiefer sind, fast als bei der Frauenfrage. Und es verbindet sich sehr stark auch bei manchen mit, auf der evangelikalen Seite, mit der Schriftauslegung, dass es einfach nicht geht, dass die Schrift ganz klar das verbietet. Auf der anderen Seite ist es, ja, vielleicht finden wir es gut, aber solange andere Kirchen das nicht tun, wollen wir es auch nicht tun. Also auf der katholischen Seite. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und was sich jetzt noch zusätzlich darin vermischt, was stärker geworden ist in den letzten Jahren, ist das Thema Aufarbeitung des Kolonialismus. Wir sind eine Kirche, die nicht nur, aber anfangs sich nur ausgebreitet hat, weil Großbritannien diese Länder Kolonien gegründet hat und diese Länder übernommen, da einmarschiert ist und ihre eigene Form des Christentums mitgebracht hat. Und daher wird die Frage, warum sollen wir afrikanische Länder, asiatische Länder, warum sollen wir das tun, was der Westen, was London, was Canterbury sagt oder was die USA sagt? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen auch eine andere Struktur. Und das kommt alles, das ist eine sehr schwierige Gemengenlage zusammen, womit wir gerade in den letzten paar Jahren verstärkt kämpfen, ja.
Ich fände es ganz interessant, dass Sie gerade die Strukturfrage auch angesprochen haben. Ich kenne das jetzt aus meinem eigenen Kontext immer wieder, dass man auf die Einheit mit Rom verweist. Also bei allen Strukturfragen, auch inhaltlichen Fragen, heißt es immer, aber wir wollen natürlich nicht die Einheit mit Rom gefährden. Das ist quasi gesetzt. Nehmen Sie bei den Anglikanern auch dieses Streben nach Einheit wahr oder ist es eher so, dass eine Form von unterschiedlichen Ausprägungen auch dazugehört? Und dann anschließend daran, was könnten eigentlich die Anglikaner und die Katholiken voneinander lernen diesbezüglich?
Bei uns sind die Spaltungen, die sind sichtbar, die sind da. Das hat jetzt vor kurzem eine Erklärung gegeben, nicht nur zufällig nach der Bekanntgabe der neuen Erzbischöfe von Canterbury, dass ein Teil der anglikanischen Gemeinschaft sich trennt und als neues Global Anglican Communion sich aufstellt, ohne Verbindung zu Canterbury, also zu unserem Rome sozusagen. Das Spannende daran ist, dass das zwar in den Medien sehr stark ausgeprägt war und dass der leitende Bischof von einer Organisation, die sich bisher innerhalb der Gemeinschaft als konservative Verbund darstellte, dazu eine Presseerklärung rausgegeben hat. Aber relativ wenig Kirchen, die eigentlich da gleich mitmachen mussten, gesagt haben, wir machen mit. Es war einigen sehr großes Schweigen. Und ich war auch wenn es da manchmal um die Zukunft der Gemeinschaft geht und das alles auseinanderbricht, und es bald nicht mehr geben kann, werde ich daran erinnert, der amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Einmal wurde etwas zu früh ein Nachruf veröffentlicht über ihn durch Fake News, wie wir heute sagen würden, dass da jemand gesagt hat, er wäre schon tot. Und er hat gesagt, dass der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben. Und der Bericht über den Tod und das Zusammenbrechen der anglikanischen Gemeinschaft ist auch stark übertrieben. Denn was man auch merkt, und das ist weniger ein Bezug auf eine bestimmte eine Figur der Einheit. Der Erzbischof von Canterbury war nie unser Papst. Aber diese Freundschaftsverbindung, die wir haben, die gemeinsame Geschichte, die wir teilen, die gemeinsame Liturgie und das Verständnis von, wie wir Kirche sind, das sind sehr, sehr starke Bände. Und viele sagen, ich bin mit dir überhaupt nicht einverstanden mit deiner Meinung. Aber ich möchte trotzdem gern ich möchte nicht, dass diese Bände total zerrissen werden und dass wir nicht mehr im Gespräch sind. Also zu den Kräften, die uns auseinanderziehen, gibt es immer noch Kräfte, die uns zusammenhalten. Die sind aber in Beziehungen. Und damit diese halten, ist es notwendig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Und da habe ich immer ein Problem mit Intoleranz. Ich habe ein Problem mit konservative Intoleranz. Ich kann mit dir zusammen sein, weil diese Meinung, die vertrittst du nicht in der Heiligen Schrift. Und wenn ich mit dir gemeinsam am Tisch des Herrn Kommunion empfange, dann mache ich Werk des Teufels. Ich kann aber auch liberale Intoleranz nicht akzeptieren. Die sagt, solange ihr nicht die volle Gleichstellung und die volle Öffnung alles für LGBT-Menschen tut, dann mache ich das mit dir auch nicht zusammen, weil du bist auch völlig falsch. Kann ich auch nicht damit leben. Also das Ganze kann nur funktionieren über Beziehungen und kann nur funktionieren über Toleranz und kann nur funktionieren über Demut. Und das heißt, ich muss immer im Kopf haben, dass ich vielleicht nicht recht habe. Und das ist entscheidend.
Sie haben jetzt gerade schon das Amt des Erzbischofs von Canterbury erwähnt. Können wir da noch einmal kurz drauf schauen? Was ist eigentlich das Besondere an diesem Amt? Und was sagt es aus, dass jetzt erstmals eine Frau in dieses Amt gewählt wurde?
Ja, das Besondere und auch das Problem mit dem Amt ist, dass es eigentlich mehrere sind. Wir haben natürlich als Erzbischof von Canterbury ist diese, also in erster Linie erstmal Ortsbischof. Es gibt eine Diözese Canterbury und das leitet diese Person, auch wenn ein Weihbischof, sogar eine Weihbischöfin hat, die Bischöfin von Dover, die diese Aufgabe sozusagen in der täglichen Arbeit macht. Dann Primas von England, also das heißt Erste unter den Bischöfen in der Kirche von England. Das heißt unsere Synode-Vorsitzen, den Bischofskonferenzen-Vorsitzen, auch das öffentliche Gesicht, dann auch der Kirche zu sein, ist auch eine sehr wichtige Funktion. Drittens, Thema, womit wir ganz begonnen haben, Thema Mischung Staat und Kirche. Nur in England, sonst auf der Welt sind die anglikanischen Kirchen alle nicht mehr, haben keine Verbindung mehr zum Staat. Aber in England ist die Church of England immer noch eine Staatskirche. Das heißt, diese Funktion hat auch Staatsfunktion. Die Erzbischof von Canterbury, sie sitzt heute schon im Parlament, im House of Lords, in ihrer jetzigen Funktion. Da wird sie auch bleiben. Aber sie ist offiziell auch eine Beraterin des Königs. Und da gibt es auch gewisse Staatsakte, wo erwartet wird, dass wir als Kirche da auch eine Rolle übernehmen. Und dann fünftens kommt dann hinzu, was sich entwickelt hat über die letzten 150 Jahre, diese Funktion innerhalb der anglikanischen Gemeinschaft, als wir nennen das ein Instrument of Communion, also ein Instrument der Gemeinschaft, ein Fokus der Einheit innerhalb dieser Gemeinschaft. Das ist verbunden mit einigen formalen Rollen, Vorsitzendenrollen, bei gewissen Gremien den Vorsitz zu übernehmen, die Agenda festzulegen. Und formal ist es auch die Erzbischof von Canterbury, die alle Bischöfe, Bischöfinnen weltweit einlädt zu unserem Lambeth Conference, die alle 10 Jahre stattfindet. Die ist, wenn man will, eine Art von Weltbischofssynode, die bei uns alle 10 Jahre stattfindet. Und sie lädt ein und theoretisch setzt sie auch die Tagesordnung fest. Rein praktisch natürlich findet das durch eine Arbeitsgruppe und mit großer Beratung statt. Und diese Gemeinschaftsaufgabe hat deutlich ein Gewicht gewonnen über die Jahre, auch wegen der Konflikte, über die wir gesprochen haben. Und der Versuche, auch ihre Vorgänge, diese zu schlichten und dafür Lösungen zu finden. Und das macht es auch sehr komplex. Ich habe den Eindruck aus den ersten Äußerungen, dass Bischöfin Sarah sicherlich nicht das Thema anglikanische Kirchengemeinschaft vernachlässigen will. Sie sieht aber auch eine Notwendigkeit, in der Church of England etwas zu tun. Denn auch dort ist das Thema LGBTQ weit überhaupt nicht gelöst. Also die Fortschritte, die wir hatten, die sind erstmal gestoppt worden. Wir sind ein bisschen gegen eine Mauer gelaufen. Und da muss sie auch sicherlich eine Lösung da finden. Und gleichzeitig, aufgrund dessen, was sie vorhin sagte, bei dieser Frage, muss, gut, das ist jetzt Gott sei Dank kein alter weißer Mann mehr, aber muss jetzt ein weißer Mensch in London, ich weiß für Canterbury, aber Lambeth Palace, ihr eigentlicher Sitz ist in London, müssen die uns sagen, wie es längst geht. Also deswegen gibt es Überlegungen, die Rolle des Amtes des Erzbischofs von Canterbury neu zu definieren. Nicht komplett wegzunehmen, aber das etwas zu demokratisieren, etwas mehr zu verteilen, so dass die verschiedenen Teile der anglikanischen Welt da auch was sagen können und dass gewisse Leitungsführungs-, Vorsitzendenrollen wechseln und nicht immer bei der gleichen Person sind.
Da gilt es dann also in den kommenden Jahren auch nochmal genau hinzugucken. Und das sind ja spannende Prozesse, die jetzt angestoßen werden. Auf ein Thema sollten wir vielleicht doch auch noch kurz zu sprechen kommen. Sie hatten es selber ganz am Anfang erwähnt und das ist die Frage nach der Aufarbeitung des Missbrauchs. Justin Welby, der bislang Erzbischof von Canterbury war, ist zurückgetreten, weil ihm ja Fehler vorgeworfen wurden in der Missbrauchsaufarbeitung. Wo ist denn da der Stand heute?
Gut, gibt's verschiedene Aspekte. Also der konkrete Fall, um den es ging, also er musste zurücktreten, nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, die sogenannte Macon Review über den Missbrauch durch einen John Smith, der in so Ferienlagern, christlichen Ferienlagern überwiegend nur Jungs misshandelt hat. Und da war die Frage, hatte es Bischof, wann hatte davon erfahren und hatte die richtigen Schritte unternommen? Und kam raus, man meinte nicht die richtigen Schritte und da hatte die Verantwortung übernommen. Und aus diesem Papier heraus, aus dem konkreten Fall heraus, gibt es eine ganze Menge Aktivitäten in den betroffenen Kirchen, Strukturen zu verändern, aber auch in Disziplinarmaßnahmen. Also manche müssen jetzt von ihren Ämtern zurücktreten, werden ihre Möglichkeiten als Priester, als Bischöfe tätig zu werden, werden auch zurückgenommen. Also dies werden nach und nach dann auch nochmal abgearbeitet. Und dann insgesamt aus der ganzen Perspektive unserer Missbrauchsskandale in England gibt es Strukturvorschläge wiederum, wie wir das künftig behandeln. Wir haben in jeder Kirche, in jedem Bistum, überall Verantwortlichen für dieses Thema, die sozusagen, wenn ein Fall hochkommt, das bearbeitet. Wir haben auch unabhängige Gremien, wo dann die Betroffenen hingehen können, um zu sagen, also ich habe zwar gemeldet, aber es wird nicht richtig behandelt, schau mal drauf. Und da ist momentan der große Diskussionspunkt, wie unabhängig sollen diese sein? Insbesondere sollen die Verantwortlichen in den Kirchen und Bistümen, sollen die noch Angestellte der Bistümer sein oder sollen die quasi komplett ausgegliedert werden? Und da gibt es zwei Meinungen, nicht weil man da was vertuschen will, aber eine sagt, ich Bischof, ich bin da verantwortlich. Es ist mein Thema. Und deswegen möchte ich gern diese Leute haben, damit ich dafür sorgen kann, dass es richtig gemacht wird und richtig durchgezogen wird. Und wenn die unabhängig sind, dann habe ich gar keine Kontrolle, aber immer noch die Verantwortung. Und die anderen sagen, ja, aber diese Vermischung Bischof mit der Funktion Pastor Pastorum, du bist ja auch verantwortlich für diese Priester, du hast auch eine seelsorgerische Verantwortung. Das sind deine Strukturen, weil das passiert ist. Du kannst nicht unabhängig genug entscheiden. Das ist das andere. Und da es geht mehr Richtung Unabhängigkeit, aber nicht ganz so weit, wie die Kommission die neue Strukturen vorgeschlagen hat, wollte. Aber die Diskussion ist nicht ausgelaufen. Und die wird uns weiter verfolgen, weil ich glaube noch nicht, man muss manches einfach ausprobieren, gucken, ob das klappt. Auch ob die Betroffenen damit zurechtkommen und gegebenenfalls nochmal anpassen.
Also auch da noch einige Prozesse, die am Laufen sind. Ich würde gerne noch einen ganz anderen Themenkomplex aufmachen, der auch mit Ihrer Rolle in Deutschland zu tun hat. Und die Frage leitet sich bei mir so ein bisschen persönlich her. Ich habe selber in den USA studiert und habe dort immer wieder bin gerne zu den Anglikanern in den Gottesdienst gegangen, weil ich so das Gefühl hatte, ach, das ist eine Liturgie, die ich sehr gut kenne. Sie haben das eben eingangs auch schon erwähnt, dass die Liturgien im römisch-katholischen, im anglikanischen sich teilweise sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, genau, meine Gemeinschaft war eine anglikanische im Ausland. Jetzt sind Sie hier in Deutschland haben eine englischsprachige Gemeinde. Ist das ein Phänomen, was Ihnen bekannt ist, dass eigentlich gar nicht nur Anglikaner zu Ihnen kommen, sondern auch Menschen anderer Konfessionen? Und was bedeutet das für das kirchliche Leben vor Ort konkret?
Es bereichert das kirchliche Leben vor Ort. Aber es ist in der Tat so, dass wir das so erleben. Ich weiß nicht mal, ob die Hälfte der Leute in meiner Kirche tatsächlich Anglikaner sind. Und ich weiß auf jeden Fall, dass in meinem Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, mein Vestry, nur die Hälfte Anglikaner sind und die andere Hälfte immer noch anderen Kirchen angehören. Und das lassen wir auch zu. Also wir sind dafür auch sehr offen, auch in unseren Strukturen und auch in unserem Kirchenrecht, dass um diese Leitungsfunktion zu übernehmen, muss man nicht übertreten. Das hängt teilweise mit unserer rechtlichen Struktur gerade in Deutschland zusammen. Meine Kirche vor Ort ist einfach ein eingetragener Verein. Da kann ja jeder Mitglied werden im Verein. Das liegt aber auch mit unserem Verständnis, dass wir Teil einer Kirche sind, eine katholische Kirche, und dass viele Leute sozusagen zu uns, wie sie das erlebt haben in den USA, bei uns Mitglieder auf Zeit sind. Und dann gehen die nach Hause und dann gehen die vielleicht wieder in ihre presbyterianische, katholische, methodistische Kirche. Wir bieten natürlich die englische Sprache als bindendes Glied. Wir bieten eine strukturierte Liturgie, die vielen bekannt vorkommt. Wir bieten eine Offenheit. Wir profitieren von den verschiedenen Kulturen. Also es ist nicht nur verschiedene Konfessionen, die bei mir vertreten sind in der Kirche, sondern auch Menschen aus vielen verschiedenen Teilen dieser Welt. In den letzten Jahren zunehmend auch aus Afrika. Und die bringen dann auch eine eigene Spiritualität mit und Begeisterung, wovon wir auch nur profitieren können. Also es macht mir ungeheuer viel Spaß. Also diese verschiedenen Hintergründe, Geschichten, Traditionen davon zu erfahren und zu versuchen, die bei uns zu integrieren und gleichzeitig anglikanisch zu bleiben. Also das will ich auch. Aber ich habe vorhin gesagt, wir haben ja dieses breite Zelt und deswegen haben wir, glaube ich, auch viel Raum dafür. Um da für andere Menschen da auch eine Heimat auf Zeit zu bieten.
Die vielen verschiedenen Traditionen haben Sie gerade angesprochen. Ich habe ganz zu Beginn auch gesagt, Sie sind Vorsitzender der ACK, also der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Was machen Sie da eigentlich? Und können Sie uns einen kleinen Einblick, sage ich mal, in Ihre Arbeit geben?
Drei R's. Reisen, reden, repräsentieren. Ich bin Gott sei Dank nicht jede Woche unterwegs. Das wurde sich relativ schwer vertragen mit meinem eigenen Hauptfunktion als Gemeindepfarrer. Aber ich bin häufig unterwegs. Das sind Termine, wo ich gebeten werde, die ACK und damit die Mitgliedskirchen der ACK bei Staatsereignissen zu vertreten. Das sind Besuchen bei den anderen Kirchen, bei den kirchenleitenden Personen. Ich war bei Bischof Betzing, ich war bei Bischofin Vers, ich war bei dem Bischof der Methodistischen Kirche, bei Synoden, Kirchenkonferenzen, trete ich denn auch mit auf. Das Reden heißt sehr viel Grüßen, also Grußworte. Aber man kann viel in einem Grußwort unterbringen. Das darf man nicht vernachlässigen. Also da eine kleine Botschaft oder was uns wichtig ist als ACK, darf auch predigen in vielen verschiedenen Anlässen und Kirchen. Ich darf denn, wenn auch denn bei Kirchentagen oder nächstes Jahr in Würzburg beim Katholikentag, Podien eingeladen. Das ist sicherlich auch ein Schwerpunkt. Und vieles davon ist dieses Repräsentieren. Wenn jetzt Bischof Betzing, Bischofin Vers auftreten, die sind beide auch sehr ökumenisch eingestellt. Aber die werden wahrgenommen natürlich als Vertreter der römisch-katholischen Kirche und der EKD. Wenn ich auftrete, trete ich als Vertreter vieler Kirchen auf. Also da wird die Ökumene auch wesentlich stärker, glaube ich, wahrgenommen, wenn ich das tue. Und ich merke auch, wenn ich die Kirchen besuche, wie wichtig das für sie ist, dass die quasi in meine Person die anderen Kirchen kommen und teilnehmen an ihrem kirchlichen Leben. Das ist eine Wertschätzung, die sie gern annehmen. Und ich könnte ein bisschen weniger Zeit in der Bahn verbringen, das gebe ich auch zu. Das ist nicht immer so spannend, ohne dass wir die üblichen Witze über die Deutsche Bahn eine Verspätung machen. Man kann da trotzdem gut arbeiten. Aber es ist eine ungeheure spannende Aufgabe, ganz tolle Menschen kennengelernt, ganz neue Erlebnisse gemacht. Und das hat mich überrascht, weil ich bin schon 9 Jahre im Vorstand gewesen und 10 Jahre Delegierter meiner Kirche bei der ACK. Aber es ist schon mehr. Ich habe nicht gewusst, was mein Vorgänger alles tut. Sonst hätte ich vielleicht auch nicht Ja gesagt.
Herr Istel, wir haben zu Beginn mit einem Bild gestartet, was durch die Medien ging, König Charles beim Papst. Lassen Sie uns auch enden mit einem Bild, was eben in den vergangenen Wochen auch durch die Medien ging, nämlich der Papst Leo zu Besuch in der Türkei zusammen mit Patriarch Bartholomäus. Der Anlass war das 1700-jährige Konzil von Nicea, was in diesem Jahr groß gefeiert wurde, weil man sich noch einmal auf den gemeinsamen Ursprung des christlichen Glaubens versichert hat. Was bedeuten solche Bilder? Sind das schöne Zeichen oder geht's in der Ökumene tatsächlich weiter?
Schöne Zeichen sind auch nichts Schlimmes. Als Christen kennen wir sehr viele schöne Zeichen. Unser Leben besteht daraus. Sakramente sind alle Zeichen, äußere Zeichen. Aber natürlich muss was dahinter stecken, muss was Inneres dahinter stecken. Also allein, dass die beiden da gemeinsam den Gottesdienst feiern an diesem Ort, ist ein sehr positives Zeichen der Einheit. Wir wissen auch, dass die natürlich auch noch eine spannende Erklärung unterschrieben haben, mit vielen Aussagen, Wünschen, Ideen, wie wir das Thema kirchliche Einheit vorantreiben können. Anfangs natürlich zwischen den beiden römisch-katholischen orthodoxen Kirchenfamilien, wo man auch noch ein gutes Stück weiter ist. Aber insgesamt waren Aussagen über diesen Wunsch. Hindernisse anerkennend, trotzdem der Wunsch von Papst Leo, da einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Und das ist für uns sehr spannend, weil wir haben alle gefragt natürlich, wie steht er zum Thema Einheit? Wird das für ihn eine Priorität sein? Und die Zeichen deuten darauf hin, die schönen Zeichen, dass es für ihn auch eine wichtige Priorität ist. Und er hat dann auch gesagt, warum das eine richtige Priorität ist. Nicht nur, weil unser Herr gesagt hat, wir sollen es gefälligst tun, in dem großen Gebet, da gesprochen wurde, kurz vor der Kreuzigung, sondern auch mit dem, was wir dadurch erreichen können. Also hat das Thema Frieden hervorgehoben. Das Projekt der kirchlichen Einheit ist auch ein Friedensprojekt. Und dass die Kirchen zusammen da was erreichen können. Leider haben wir natürlich gewisse Teilkirchen, die nicht so groß zum Frieden beitragen. Und die hatte ja nicht direkt, aber auf jeden Fall indirekt in diese Erklärung angesprochen. Also da steckte auch Substanz dahinter. Und überhaupt die 1700 Jahre Nicea. In den Jahren davor wurde es ein bisschen belächelt. Was wollen wir darüber reden? Dass viele Kirchen nutzen es gar nicht mehr in ihren Gottesdiensten oder nur einmal im Jubeljahr. Die Freikirchen überhaupt nicht. Und plötzlich ist es ein ganz spannendes Thema geworden. Also mit vielen, vielen Veranstaltungen, wo wir nicht nur über die Erklärung gesprochen haben und was es bedeutet und was es verbindet in diesem Glaubensbekenntnis, aber auch die Art und Weise, wie das zusammengekommen ist, über das Thema Synodalität, wie Entscheidungen getroffen werden, Verhältnis Kirche und Staat. Da war so viel drin. Und das ist auch das Schöne. So als ACK haben wir sehr viel mit Jubiläen zu tun. Kirchlichen Jubiläum, das war Nummer eine davon. Dieses Jahr hatten wir auch das Täufergedenken, 500 Jahre der täuferischen Christen. Und das sind nicht nur das sind historische Ereignisse, aber man blickt nie nur zurück. Man blickt immer erstens auf die Gegenwart und was man daraus lernen kann und wie man daraus zusammenwachsen kann. Und 1700 Jahre Nicea, auch mit dieser wunderbaren Ikone, die die orthodoxe Kirche uns geschenkt hat, die durch ganz Deutschland gereist ist, wo allerlei Christen, auch evangelische Freikirchen gekommen sind und haben davor gebetet. Und das als Mittel zum Gebet genutzt. Das war ein wunderbares Geschenk und dieses Jubiläum war ein wunderbares Geschenk für uns alle.
Das sind doch ganz wunderbare Schlussworte, die Sie hier gefunden haben, Herr Istel. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben ein großes Feld heute abgeschritten. Ich würde gerne noch länger und weiter mit Ihnen sprechen, aber auch dieser Podcast ist endlich. Und ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Es hat mir große Freude gemacht und vielleicht auf ein nächstes Mal.
Ganz meinerseits. Vielen Dank dafür. Alles Gute.
Das waren Annika Schmitz und Christopher Isthill. Ein Beitrag von Christopher Easthill zu den aktuellen Herausforderungen in der anglikanischen Kirche findet ihr in der Herder-Korrespondenz. Den Link dorthin und wie ihr euch generell die Herder-Korrespondenz in euer Leben holen könnt, das findet ihr alles in den Shownotes zu dieser Episode. So, auch im Jahr 2026 freuen wir uns natürlich über euren Support. Bitte folgt uns bei Instagram und Facebook, meldet euch gern bei uns und gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert uns gern, um nichts zu verpassen von dem, was wir hier so für euch machen. Und das Wichtigste, bleibt uns gewogen und erzählt gern anderen, dass es uns gibt und dass die vielleicht auch Spaß an mit Herz und Haltung haben könnten. Vielen Dank. An dieser Folge haben mitgearbeitet Annika Schmitz, Stefan Orts und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.